Halleluja. Das letzte Mal, als ich da sein sollte, hattet ihr einen gemeinsamen Gottesdienst da drüben. Ich hoffe, der war gesegnet und schön. Ich muss sagen, das tut euch gut, wenn ich nicht da bin. Es sind wesentlich mehr Leute da als beim letzten Mal. Also wenn es daran liegt, Guido, lad mich nicht so oft ein. Ja. Ich glaube, dass Gott möchte, dass ihr wieder aus allen Nähten platzt. Christel, ist das richtig? Bist du auch der Meinung? Halleluja. Veronika ist auch der Meinung, ne? Halleluja. Ja, ich war dadurch, dass ich nicht hier bei euch war, auch ein bisschen unterwegs. Hab ein paar wunderschöne Gottesdienste und Seminare halten dürfen, auch in einer Christengemeinde in Mollbergen. Die Gegenwart Gottes war einfach mächtig da. Es war so eine Heiligkeit da. Man konnte die anfassen, die Heiligkeit. So groß war es. Und es ist immer schön, wenn man Gott so in der Mächtigkeit, an der Heiligkeit hört. Und die Frau von dem Pastor kam gerade aus Brasilien zurück, war dort bei einer Ministry dabei, also war für 14 Tage in Brasilien im Land und ist mit einigen anderen von Gemeinde zu Gemeinde gefahren und hat dort auch gedient, aber dort dann auch sich selbst dienen lassen dürfen, indem sie einfach aufgenommen haben, was Gott dort so alles tut. Und sie sagt, natürlich, ich könnte euch jetzt von Wundern erzählen, ich war dabei, wie links und rechts von mir die Tauben wieder gehört haben und die Blinden wieder gesehen haben. Aber sie sagt, interessant war, das war nicht das, was ich eigentlich so als großartig mitgenommen habe. Oh, ja, ich weiß nicht, wenn sie hier plötzlich Blinde sehen würden und Taube hören würden, ob wir das nicht als großartig empfinden würden. Ich glaube, wir würden das als sehr großartig empfinden. Und sie sagte dann aber, was sie eigentlich berührt hat. Sie sagt, was für sie das Größte war, sie merkte, dass sie unter der Führung Gottes steht. Dass sie gesandt wurde und mit Leuten sprechen durfte und mit Leuten in ihr Leben reinsprechen durfte. Sie sagt, eine Frau war dabei, die hatte fürchterlich Angst und sie wollte gar nicht mit der Frau sprechen. Sie kannte die Frau ja nicht, aber Gott führt sie so und dann sprechen sie über Angst und am Abend tanzt die Frau vor Freude, hat jede Angst verloren. Und dieses Element, sich von Gott führen zu lassen und dann einfach, es ist nicht wichtig, was passiert, es ist wichtig, ich bin geführt von Gott. Das hat sie so mitgenommen, sagt, das war für mich das Größte in dieser ganzen Zeit. Und ich bin überzeugt, das möchte Gott auch, dass es für uns das Größte ist, dass wir Menschen sind, dass wir eine Gemeinde sind, die sich von Gott führen lässt. Gott, wo möchtest du mich heute haben? Wo möchtest du mich heute benutzen? Es ist jetzt über 60 Jahre her, 63 Jahre, 28. August 1963, da wurde in Washington eine der berühmtesten Reden des 20. Jahrhunderts, wenn nicht vielleicht auch sogar des letzten Jahrtausends gehalten. Ist euch ganz bestimmt bekannt, Martin Luther King hat dort in Washington, während dem Marsch auf Washington diese Rede gehalten, ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass die Söhne von früheren Sklaven und die Söhne von früheren Sklavenbesitzern auf den roten Hügeln von Georgia sich am Tisch der Bruderschaft gemeinsam niedersetzen können. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg erniedrigt werden. Die unebenen Plätze werden flach und die gewundenen Plätze gerade und die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Dies ist unsere Hoffnung, dies ist unser Glaube, mit der ich in den Süden zurückgehen werde. Mit diesem Glauben werden wir den Berg der Verzweiflung behauen, einen Stein der Hoffnung. Mit diesem Glauben werden wir gemeinsam arbeiten können, gemeinsam beten können, gemeinsam kämpfen können, gemeinsam in das Gefängnis gehen können und gemeinsam einen Stand für Freiheit mit dem Wissen zu machen, dass wir eines Tages frei sein werden. Das waren nur einige Auszüge aus seiner langen Rede. Ich habe einen Traum. Ich möchte uns heute Morgen die Frage stellen, welchen Traum träumst du gerade? Ich glaube, dass dieser Traum, den Martin Luther King gehalten hat, eine Menge Menschen verändert hat. Der damalige Präsident Kennedy hat ja dieser Bürgerrechtsbewegung zugestimmt und nur 2 Monate nach dieser Rede wurde er ermordet und Martin Luther King dann 5 Jahre später. Da ist einiges auch in der unsichtbaren Welt in Veränderung gesetzt wird, denn eins ist sicher, es gibt jemand, der unseren Traum zerstören möchte. Der Teufel hat so viele Möglichkeiten, wie er anfängt, Träume zu zerstören. Ganz aggressiv, aber auch manchmal ganz nebensächlich. Heute Morgen habe ich in meinem Handy, da kriege ich immer angezeigt, so die neuesten Nachrichten der Welt, habe ich gelesen von einem Zugunglück in Kamerun. 60 Tote, 300 Verletzte. Und dann wurde von diesem Zugunglück berichtet. Ich erzähle euch das jetzt nicht wegen dem Zugunglück, sondern wegen dem Kommentar, der direkt darauf darunter stand, quasi als Leserbrief. Wen interessiert das denn, ob in Kamerun Sack Reis umfällt, stand da. Müssen wir uns belästigen lassen von solchen Nachrichten? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir ging das kalt und heiß runter. Diese Gleichgültigkeit, mit der wir über Dinge hinweggehen, das ist nicht das, was Gottes Traum für diese Welt ist. Ich bin überzeugt, auch Gott hat einen Traum. Das sagst du, wieso soll Gott träumen? Der kann ja alles erschaffen. Ja, aber Gott hat einen Traum, weil er einmal etwas geschaffen hat, nämlich dich und mich als freien Menschen, die freie Entscheidungen treffen können und sich für oder gegen ihn entscheiden können. Die entscheiden können, ich will diesen Traum leben, den Traum Gottes, oder ich will vielleicht auch nur in Gleichgültigkeit verfallen. Ich glaube, Gott träumt, dass jeder Mensch eine Beziehung zu ihm als seinen Schöpfer haben kann. Sagt mal Amen, wenn ihr das auch mitglaubt. Ich glaube, dass Gott träumt, dass jeder erfahren soll, was Vergebung bedeutet, was Freiheit von Schuld bedeutet. Ich glaube, Gott träumt, dass jedes Baby von einer gesunden Mama aufgezogen wird und einen starken und guten Papa hat. Ich glaube, dass jedes Kind geliebt und gewollt sein soll, dass das in Gottes Traum drinnen ist. Und ich glaube auch, dass Gott davon träumt, dass Söhne gesunde Beziehungen zu ihrem Vater und Töchter gesunde Beziehungen zu ihrer Mutter haben, dass gegeneinander in Respekt und Liebe gelebt wird. Ich glaube, dass Gott davon träumt, dass jeder Mann und jede Frau eine glückliche und gesegnete Ehe lebt. Und dass Männer wie Frauen ihren Platz in dieser Welt einnehmen, ihre Berufung finden und ergreifen. Ich glaube, Gott träumt davon, dass Unterdrückung und Ausbeutung in dieser Welt ein Ende hat und dass Liebe und Gerechtigkeit zunimmt. Und die Frage, die wir uns stellen lassen müssen, ist, wie weit arbeiten wir mit daran, dass Gottes Traum mit dieser Welt in Erfüllung gehen kann? Oder wie gleichgültig sind wir? Ich glaube aber auch, wenn Gott so einen Traum hat, dann ist er derjenige, der es viel besser kann als wir, dafür zu sorgen, dass dieser Traum Wirklichkeit wird, oder? Und das Schöne ist, er möchte eben, wie ich schon gesagt habe, auch dich und mich, uns Menschen mit hineinführen, dass sein Traum verwirklicht wird. Er möchte mit uns es genießen, dass sein Traum Wirklichkeit ist. Und so hat er immer wieder Menschen benutzt. Lass uns hineinschauen ins Alte Testament. Da hat er den Abraham benutzt. Und wir lesen in 1. Mose 12, Vers 3. Abraham hat den Segen von Gottes empfangen. Aber was heißt es im Abklang dieses Verses, wo er gesegnet worden ist? Durch dich, lieber Abraham, sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Das heißt, Gott hat damals schon, wie viel tausend Jahre ist das jetzt her, dafür gesorgt, dass du heute Morgen mit gesegnet wirst. Da ist ein Grundsegen ausgesprochen worden. Er hat den Abraham dazu benutzt. Er hat andere benutzt, dass andere Völker gesegnet werden. Er hat den Jona benutzt, dass die Assyrer gesegnet werden. Der wollte gar nicht. Und Gott hat ihn benutzt und die Assyrer wurden gesegnet. Er hat eine Esther benutzt, dass das damalige große Weltreich Babylon gesegnet wird durch ihren Dienst. Er hat einen Daniel benutzt, dass das Weltreich der Perser gesegnet wurde. Ja, und er hat das Volk Israel auserwählt, dass sie ein Licht für alle Nationen sein können. Könnt ihr nachlesen in Jesaja 42, Vers 6 oder 49, Vers 6. Gott hat einen Traum und der bricht immer wieder durch. Den hörst du immer wieder, wenn du dich in die Geschichte hineinbewegst oder wenn du im Alten Testament liest. Dann gehen wir hinein ins Neue Testament. Gott selbst wird Mensch. Halleluja. Jesus, das Licht der Welt für alle Nationen. Und obwohl Jesus diesen Traum so vorgelebt hat, da ging er zu der Samariterin, genauso wie zu der Frau, die nicht aus Israel kam und die gesagt hat, mach doch meine Tochter gesund. Da hat so lang gedauert und sein Volk hat's nicht kapiert, dass sie Segen für alle sein sollen. Und dann musste er einen Petrus extra berufen und er musste einen Paulus extra berufen. Und dann sehen wir eins. Schon in der Bergpredigt zeigt Jesus etwas auf. Und er sagt uns, vorausschauend als Gemeinde, ihr, wir sind das Licht der Welt. Das heißt, Gott lenkt seinen Fokus auf den Traum, den er mit dieser Welt hat, auf uns als Gemeinde. Wir als Gemeinde sind berufen, seinen Traum zu erfüllen. Und du und ich als Glieder einer Gemeinde sind berufen, Gottes Traum zu erfüllen. Ja, was gehen mich die Träume der anderen an? Halleluja, Gottes Traum geht mich was an. Es sind plötzlich nicht mehr wie im Alten Testament die wenigen Auserwählten, sondern es sind wir alle. Schaut mal, der Paulus schreibt an die Kolosser, an die Heiligen, und er schreibt nicht an die Pastoren und Ältesten, sondern er schreibt an die Heiligen der Gemeinde. Du und ich, geheiligt, berufen, Gottes Traum in dieser Erde umzusetzen. Und Gott hat sich entschieden, ihn auf dieser Welt umzusetzen. Halleluja! Ich finde das so, so schön. Und deswegen möchte ich einen Bibelvers in die Mitte stellen und ich lese den aus dem Neuen Leben, aus der Neuen Leben Übersetzung, und zwar Philipper 2 und dort die Verse 1 bis 4. Das ist das, was Gottes Traum mit dieser Gemeinde ist. Hört zu. Ermutigt euch gegenseitig, Christus nachzufolgen. Tröstet euch gegenseitig in Liebe. Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet den anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Gottes Traum mit unserer Gemeinde. Am Freitag war ich in Hannover. Ich bin dorthin gefahren auf eine Hausmesse mit dem wahrscheinlich zukünftigen neuen Arbeitgeber von mir. Ein Schreinermeister, der zwei große Firmen hat mit 60 Angestellten, die aber darunter leiden, dass seine Frau sich von ihm getrennt hat und dort dann Geschäftsanteile an Nichtchristen, die ganz klar sagen, sie wollen nichts mit Jesus Christus und mit Gott zu tun haben, veräußert worden sind. Und so kam bei ihm der Gedanke auf, doch die eine Firma abzugeben und eine neue zu eröffnen. Und da würde er mich gerne mit dabei haben als Vertriebsleiter. Und so waren wir gemeinsam in Hannover und haben uns einige Maschinen angeschaut. So für Schreiner. Gibt ja tolle Sachen. Mann, oh Mann, oh Mann, was da heute alles automatisch läuft. Und wie schön und wie, ach, wir waren den ganzen Tag von einem Stand zum anderen gegangen und wir waren so begeistert. Und der Besitzer dieser Firma, also es ist eine Firma, die nicht die Maschinen selbst herstellt, sondern ein Werkzeugvertrieb, der wurde mir von meinem zukünftigen Chef wahrscheinlich so vorgestellt, ja, das ist jemand, der hat ja bei Ulm unten, hat der eine Maschinenvertriebsfirma gehabt und dann hat er noch eine zweite aufgekauft und noch eine dritte und die hier in Hannover ist jetzt seine vierte. Also ein expandierendes Unternehmen. Und dann haben wir auch den Chef dort kennengelernt und dieser Chef, das war ein Dynamiker, 50 Jahre alt und die Dynamik hat aus jedem Knopfloch so raus. Ja. Ja, lange Geschichte, kurzer Sinn. Wir saßen dann zusammen und nach dem ganzen Tag haben wir uns auch hingesetzt und einen Zettel rausgeholt und mal geguckt, was würde das Ganze denn kosten. Kamen wir dann auf eine Viertelmillion. Ja, da schluckt man schon mal, ja. Und dann hat halt mein Freund gesagt, ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das finanziert kriegen, weil mein ganzes Geld steckt natürlich noch in der alten Firma drinnen. Und plötzlich, und deswegen erzähle ich die Geschichte, meint dieser Besitzer dieser Werkzeugvertriebsfirma, Markus Krupp, wisst ihr was? Wenn ihr solche Schwierigkeiten habt und nicht wisst, wie es weitergeht, dann gehen wir jetzt mal hoch in mein Büro, da sind wir ungestört und dann können wir in aller Ruhe darüber beten. Ich habe gedacht, mich trifft ein Schlag. Boah! Ja, weißt du, der Besitzer einer großen Firma, die expandiert und wir haben null über Glauben oder sonst irgendetwas gesprochen, kommt von sich aus und sagt, wollen wir beten? Das ist Gottes Traum in dieser Welt, dass er möchte, dass wir ohne Ansehen nach Platz, Raum, Zeit, Möglichkeiten einfach sein Reich bauen. Da sind wir hochgegangen, da haben wir eine Viertelstunde gebetet und dann hat er uns alle gesegnet. Ich merkte, der Mann liebt Jesus. Stellt sich raus, er ist in der Landeskirche. Und habe ich mir gedacht, ja, Gerhard, du Verblendeter, du freust dich über jede charismatische Gemeinde und da ist jemand in der Landeskirche, der dich jetzt plötzlich segnet. Und da bin ich erinnert worden an eine Aussage 1979, ewig her, auf der Großveranstaltung im Berliner Olympiastadion. 30.000 Christen waren zusammen und der Veranstalter, Pastor Volkert Spitzer, hat in der Abschlussrede gesagt, sein Traum ist, dass alle wunderbaren, herrlich gebauten, Dome und Kathedralen in unserem Land wieder voll sind mit Leuten, die Jesus preisen und lieben. Das ist ein schöner Traum. Und da hat einer angefangen, aus der Landeskirche ihn umzusetzen. Ich war baff, ich bin fast nach Hause geschwebt. Gottes Traum. Und das ist auch etwas, was ich als eine Kernaussage hier mit hineingeben möchte. Was ist Gottes Traum mit der Gemeinde? Er möchte, dass wir Gemeinschaft leben. Wisst ihr, wäre das nicht cool, wenn deine Freunde, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen sagen, ja, ich kenne da so ein paar Christen, weiß auch nicht, was die so alles glauben, ist so manchmal ein bisschen schon mysteriös, aber eins weiß ich, die denken nicht an sich, die denken an die anderen, die denken von den anderen höher als von sich selbst. Die sind wirklich interessiert an mir und an dem, was ich tue. Was wäre das denn für Aussage? Wenn die anderen sagen, wow, da ist jemand, der Liebe weitergibt, der sich kümmert. In Philipper 2, Vers 19 bis 21 schreibt der Paulus über seinen, ja, wollen wir es mal sagen, seinen Sohn, in Anführungsstrichen Timotheus. Ich kenne keinen, der so aufrichtig wie er um euch besorgt ist. Das ist Gottes Traum mit dieser Gemeinde, dass wir einander uns sorgen. Wie schön, wenn du sagst, Pia, ja, Eva lässt grüßen. Ich weiß, wie es ihr geht. Ich kann dafür beten, ich kann mich dafür sorgen. Ja? Wenn Gemeinschaft wirklich gelebt wird, oder du hast mehrere Namen, glaube ich, gesagt, ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung. Heike auch noch. Ja. So miteinander unterwegs sein. Und Paulus sagt weiter, alle anderen sind nur auf sich selbst bedacht und nicht auf das, was Jesus Christus wichtig ist. Wollen wir nicht Gottes Traum leben und an das denken, was ihm wichtig ist, nicht an das, was uns immer wichtig ist? Und schaut mal, diese Stelle ist uns bekannt, die könnt ihr auswendig, Apostelgeschichte 2, 44 bis 46. Nachdem der Heilige Geist gefallen ist und auf einem Schlag 3000 Leute bekehrt waren. Ja, Hammer. Ja. Und dann steht, alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten ihren Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel und zu Gott und trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein. Kennen wir. Ich bin in diesem Jahr 50 Jahre Christ, aber mir war der Satz, der danach kommt, nie ins Auge gefallen. Wisst ihr, was danach steht? Ich lese nochmal den letzten Abschnitt. Beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig ausgeteilt wurde. Halleluja! Gott möchte, dass unsere Fröhlichkeit in diese Welt hineingestrahlt wird und ansteckt.
Habe ich dir schon erzählt, wie krank ich heute bin?
Ja, natürlich darfst du das mir erzählen. Aber jetzt wollen wir nicht auf deine Krankheit schauen, sondern jetzt wollen wir Gott preisen, für deine Krankheit und dass er sie benutzt für dich, für etwas zum Guten. Oder dass dein Licht leuchten kann. Die Pastorenfrau, von der ich euch am Anfang erzählt habe, die aus Brasilien wiederkam, die sagte noch eins. Als sie dann auf dem Flug nach Hause war, dann war schon so, ja Gott, ich würde schon auch gerne, dass in unserer Gemeinde mehr Zeichen und Wunder und Heilungen passieren. Und dann sagt sie, kommt sie nach Hause und dann sagt ihre Tochter, sie haben 6 Kinder, haben sie, sagt ihre Tochter, Mama, wir haben doch für unseren Hamster gebetet. Und der, so ein kleiner Hamster, Hamster sind ja nicht so groß. Und der hatte so eine typische Hamsterkrankheit. Der hatte ein Drüsengeschwür an den Brustwarzen. Und für so einen kleinen Hamster, die Geschwüre, die waren schon über Kirschgröße angewachsen. Und der Tierarzt sagte, ja, das ist eine Krankheit und der wird bald sterben. Und die Tochter hat dafür gebetet, und dass die Mama aus Brasilien wiederkam und im Flugzeug gesagt hat, möchte ich so gerne das auch Wunder bei dir erleben, kommt zu Hause die Tochter auf sich zu und sagt, Mama, wir haben Wunder erlebt, mein Hamster ist wieder gesund. Und der war glatt, war alle Geschwüre abgefallen. Sagt sie, oh, wenn Gott mit dem Hamster anfangen, soll mir das recht sein. Ich glaube, er wird weitermachen. Halleluja. Lass ihn anfangen, wo er will. Gott möchte, dass wir fröhlich sind, wenn wir zusammen sind. Dass es uns leicht fällt, zu geben, auszuteilen und nicht zurückzuhalten. Überschwängliche Freude, aufrichtige Herzlichkeit. Was sagen dann deine Nachbarn, wenn du so lebst? Als mein Vater seinen Dienst als Pastor angefangen hat, ich war noch nicht geboren, aber die anderen 6 waren schon da, also 6 Kinder, kein regelmäßiges Einkommen von der Gemeinde, weil die Gemeinde noch 10 Mann groß war, und dann ein Gemeindehaus gebaut, das heißt, sich selbst um Material und alles gekümmert, die Ziegel hier noch selbst gemacht. Da war er manchmal fix und fertig, und ich weiß, wie meine Geschwister erzählt haben, wie oft Mutter gesagt hat, Kinder, wenn ihr zur Schule geht, müsst ihr beten, sonst haben wir nichts zum Mittagessen, und Gott hat uns immer versorgt, das Familie. Er sagt, aber egal wie das war, wir durften in Fröhlichkeit Reich Gottes bauen. Und weil das die anderen gesehen haben, die haben nichts und sind trotzdem fröhlich, sagt mein Papa, und ich werde das nie vergessen, wie er das mir erzählt hat, da haben die Nachbarn um 2 an die Tür geklopft. Nachts um 2. Kalle, steh auf! Ich will das, was du hast. Ja, sagt Kalle, ich stehe schon auf, aber das heißt, du musst dein Leben Jesus geben. Ja, ich will auch mein Leben Jesus geben. Ich will das, was du hast. Das ist Gemeinde unterwegs, den Traum Jesus zu erfüllen, oder? Wenn unsere Ausstrahlung so ist, wenn sie bei dir klopfen, Andreas, mach auf, ich will das, was du hast. Ja, musst dich bekehren. Ja, mach ich. Halleluja. Und dann bin ich 4 Wochen nicht da und alle Stühle sind voll Güter. Wunderbar, ja? Und dann steht in der Apostelgeschichte weiter, sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Ich habe so viele Beispiele gehört, wo Gemeinden so in diesem Schwung Gottes gelebt haben, dass sie in ihrer Stadt so ein hohes Ansehen genossen haben. Wenn du nur zum Beispiel aus Lüdenscheid, Walter Heidenreich hörst, da klopft die Polizei an, wenn sie Fälle hat, die sie nicht lösen können, wo sie an ihre Grenzen stoßen, wo sie Leute haben, die permanent wieder kriminell werden und sagen, dürfen wir den eine Zeit lang zu euch schicken, dass der heil wird. Halleluja! Das ist unser Licht, das ist das, was Gott möchte, dass die Polizei hier Leute reinschickt, weil sie weiß, hier werden sie heil. Wir werden eine heile Gemeinde. Entschuldige, wenn ich heute so schreie. Aber irgendwie brennt mir das auf dem Herzen. Gott möchte uns als Gemeinde so formen, und wir dürfen lieben. Johannes 13 sagt, liebt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr euch untereinander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Ja, Liebe ist sehr einfach, wenn es um die Chinesen geht. Ja, da kannst du auf einmal 1,3 Milliarden Leute lieben. Aber wenn es dein Nachbar ist, der dich immer ärgert, dann ist es sehr schwer, plötzlich zu lieben, oder? Gott möchte uns hineinführen, unsere Feinde zu lieben. Und dann wird unser Licht leuchten. Und wir werden leuchten. Und wir werden grinsen. und jubeln. Weil ich glaube, wenn wir anfangen, unsere Feinde zu lieben, werden wir weniger und weniger Feinde haben. Ist das nicht so? Ich habe ein Zeugnis gehört von einer Brückengemeinde in Heidenheim. Das ist in der Nähe von Stuttgart unten. Und der Vorstand in dieser Gemeinde, eine charismatische Gemeinde, die aber so im Dunstkreis sich der Landeskirchen auch aufhält, ähnlich wie wir in unseren Gemeinden strukturiert sind. Ein Vorstand mit 5 Leuten und alle waren, wie das halt so in unseren Vorständen ist, total unterschiedlich. Da gab's den wohlsituierten, gut angesehenen, hohen Beamten, der dann auch das Amt des Kassierers hatte und der alles immer beamtlich korrekt abgearbeitet hat. Und da gab's dann die Frau, die eher für Frieden war überall und unterschiedlich. Und eines Tages kommt aus der Gemeinde jemand und sagt, du, ich kenne da einen, der kennt einen. Also gar nicht so ganz nah, ja. Und das ist so ein Mann und der bräuchte, glaube ich, mal Hilfe. Könnt ihr nicht mal gucken, ob ihr den in der Gemeinde anstellen könnt? Dann stellt sich raus, ist ein 31-jähriger Mann, der in seinem Leben nie länger als 4 Wochen an einem Arbeitsplatz ausgehalten hat. Okay. Und dann gab's also diese Ältestenstunde, wo sie dann darüber gesprochen haben, ob sie was mit dem Mann anfangen können. Und da war unter anderem auch der Lebenslauf dieses Mannes da. Und in dem Lebenslauf stand auch drinnen, was er gut kann. Und da stand halt gut drinnen aufräumen und abwaschen und solche Sachen. 5 Wörter hat er aufgezählt und jedes Wort war falsch geschrieben. So, und dann hieß es, abstimmen, wollen wir mit dem was machen. Und der korrekte Beamte, Finanzminister der Gemeinde, sagt, Leute, was wollen wir denn mit dem? Wir haben ja noch nicht mal Geld dafür. Und dann so einer, also nee. Und die Friedensbringerin der Gemeinde, ja, aber schaut mal, vielleicht legt uns Gott eine Chance vor. Und so haben die da eine Stunde drüber diskutiert. Und am Endeffekt, ich habe die Geschichte von dem Pastor der Gemeinde selbst gehört, sagte der Pastor zu mir, ich habe dafür gestimmt, weil ich eigentlich meinen überkorrekten Beamten eins auswischen wollte. Nun, so war dann die Geschichte, dass sie ihn eingeladen haben und ihm das mitgeteilt haben und der Pastor sollte ihn dann einführen in seinen ersten Arbeitstag und er war dann halt auf 450-Euro-Basis erstmal angestellt und sollte dort den Hausmeister machen. Und zum Hausmeisterjob gehörte dann halt auch, dass nochmal regelmäßig vorm Gottesdienst auch der Gemeindesaal gesaugt und aufgeräumt wurde. Und dann sagt also der Pastor, ja gut, du wirst halt nicht den Sonntag dann frei haben, so wie ich auch. Ich muss ja auch am Sonntag arbeiten, sondern du wirst am Sonntag um 11 Uhr beginnt der Gottesdienst, um 10 hier sein und bis um 10:30 musst du halt nochmal saugen und schauen, dass alles aufgeräumt ist. Und dafür hast du einen anderen Tag frei. Ja, sagt er, mach ich. Sagt er, du wirst am Sonntag eine saubere Predigt halten können. Ah, meint er, eine Predigt in einem sauberen Haus halten können. Ja, beides ist gut, auch wenn wir saubere Predigten halten. Ne? So, und dann kam der erste Arbeitstag, der Sonntag von ihm, und nennen wir ihn einfach mal Alfred. Alfred, der neue Hausmeister, kam. Er war 10 Minuten zu spät, denn er hatte irgendwie seinen Fahrradschlüssel nicht gefunden, Auto hatte er nicht, und bis er dann sein Fahrrad aufgeschlossen hatte, hat das halt 10 Minuten gedauert, und da kam er 10 Minuten zu spät. Aber egal, diese 10 Minuten, die kriege ich locker rein, gleich ins Foyer, zu dem Schrank, wo der Pastor ihm gezeigt hat, dass der Staubsauger ist, seinen Walkman auf, weil was will ich mit Staubsaugergeräusch, wenn ich doch schöne Musik habe. Und dann mit Pink Floyd in den Ohren in den Gemeindesaal gestürmt und angefangen, Staub zu saugen. Der war so mit Staubsaugen beschäftigt, dass er überhaupt nicht gemerkt hat, dass die Gemeinde schon da war. Denn das war, was wir nächsten Sonntag haben, Umstellung auf Sommerzeit. Und er war nicht nur 10 Minuten zu spät, er war eine ganze Stunde und 10 Minuten zu spät. Es war also schon noch 10 nach 11 und die ganze Gemeinde saß schon da. Er hat es gar nicht gemerkt. Und dann, als er mit seinem Staubsauger bis zur Bühne kam, merkte er, dass da Leute sind. Und die ganze Zeit, sein Pink Floyd, hat er im Lauthals mitgegrölt, er im Flur mit dem Staubsauger Pink Floyd singen und vorne in der Chor Amen. Und er Pink Floyd und der Chor Amen. Pink Floyd Amen. Und dann kommt er an der Bühne an und merkt, dass die ganze Gemeinde da ist. Und dann nimmt er seinen Kopfhörer ab, legt den Kopfhörer an den Staubsauger und geht zu einem Mikrofon und sagt zu der Gemeinde, ich bin mein ganzes Leben lang noch nie so geehrt worden, dass Sie alle mich an meinem ersten Arbeitstag hier willkommen heißen und dafür auch noch früher aufgestanden sind. Vielen Dank für diese Ehre. Danke, Jesus, dass ich hier ein neues Zuhause gefunden habe und geehrt werde. Und die Frau vom Pastor hat dann die Situation gerettet, die ist auch neben ihn ans Mikrofon getreten und hat gesagt, Herr Gemeinde, unser neuer Hausmeister, der hier für Ordnung sorgt und wir wollen ihn gleich segnen und in seinem Dienst einsetzen. Wisst ihr, als ich diese Geschichte gehört habe, habe ich mir nur gedacht, was wäre denn, wenn diese Gemeinde, wenn das nicht wegen einem Fehler passiert wäre, Umstellung auf Sommerzeit, sondern was wäre, wenn die Gemeinde gesagt, wir haben einen neuen Angestellten, wir wollen ihn ehren und wirklich alle eine Stunde früher gekommen wären. Was wäre da von einer Zuwendung, von einem Respekt, einer Liebe Gottes geflossen? Der Pastor hat mir nicht erzählt, ob der Hausmeister bis heute weiß, was da passiert ist. Er sagt, ich hab's ihm nicht erzählt. Und vielleicht glaubt unser Alfred immer noch an diese Zuwendung. Vielleicht war das auch das, was Gott für ihn geplant hat in seinem Leben. Und vielleicht plant Gott auch etwas, das du in das Leben von anderen hineingeben kannst. Du willst das gar nicht so, aber Gott benutzt dich. Lass dich einfach benutzen. Manchmal müssen wir dann einfach nur die Klappe halten und uns benutzen lassen. Gott sorgt schon dafür und tut etwas Gutes. Ein zweiter Gedanke, der Gemeinde prägt, ist, dass wir Jüngerschaft leben. Ermutigt euch gegenseitig, Christus nachzufolgen. Lass mich die Frage stellen, tun wir das immer? Ist Jesus Teil von unseren Freundschaften? Ist Jesus Teil von unseren Gesprächen? Wenn wir zusammenkommen, sprechen wir über den Krieg in Syrien und die Umleitung, die demnächst geplant ist, oder sprechen wir von den Dingen, die Jesus möchte in unserer Gemeinde? Was meint Jesus, wenn er sagt, wenn 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, dann ist er mitten unter uns. Jesus meint, er möchte durch uns sichtbar werden. Er möchte durch uns hörbar werden. Er möchte durch uns gesehen werden, begreifbar gemacht werden, durch dich und durch mich. Hilfe dabei ist, dass wir erstmal wieder neu anfangen zu kommunizieren. Wie oft ist Kommunikation in unseren Gemeinden auf der Strecke geblieben? Aber stell dir vor, wir sind alle in einer Schlacht. Und eine Schlacht ohne Kommunikation kannst du nicht gewinnen. Moderne Kriegsführung, und ich halte überhaupt nichts von Krieg, aber moderne Kriegsführung setzt in erster Linie auf Kommunikation. Und tausende Kilometer weiter weg weiß einer in irgendeinem Kommandostand, was vor Ort passiert, weil alles mit Kameras und Mikrofonen mit aufgenommen und übertragen wird. Leute, Gemeinde, wir müssen wissen, wie es um uns steht. Und wenn du ein Problem hast, dann musst du einen Mentor haben, zu dem du gehen kannst. Dann musst du jemand haben, von dem du weißt, hier kann ich abladen, hier kann ich meine Probleme sagen. Genauso sollten wir suchen, wen kann ich begleiten in Jüngerschaft? Für wen darf ich Mentor sein? Gott hat die Gemeinde auserwählt, sein Werkzeug zu sein. Und du als Teil der Gemeinde bist sein auserwähltes Werkzeug. Du hast was zu geben. Elena, du hast was zu geben. Andreas, du hast was zu geben. Wir alle haben was zu geben. Warum halten wir so oft zurück? 1. Korinther 14 sagt uns sowas Einfaches. Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder ein Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Was ist, wenn du dir heute vornimmst, wenn ich das nächste Mal zum Gottesdienst komme, auf dem Weg zum Gottesdienst, Gott schenkt mir etwas, womit ich die anderen erbauen kann. Haha, wir werden nur noch Zeugnisgottesdienste haben, Güte. Und das wird der Gemeinde nicht schaden, sage ich dir. Ganz sicher nicht. Jeder wünscht sich doch Freunde, mit denen er alles teilen kann, wo er einfach auch mal ganz echt sein kann. Wir sind für so ein Gebet selbst die Antwort. Gott will durch dich Lauenburg verändern. Ja. Ist dir das zu groß? Ja, es ist zu klein. Eigentlich will er durch dich Schleswig-Holstein verändern. Aber fangen wir mal bei Lauenburg an. Okay? Kein Stress. Wisst ihr, der Teufel sieht, was echte Gemeinschaft, gute Gemeinde bewirken kann. So hat die BBC in ihrem Jahresbericht für 2016 jetzt gerade veröffentlicht, dass die Regierung in China Maßnahmen getroffen hat, damit sich der christliche Glaube nicht weiter ausbreitet. Und sie haben ein Versammlungsverbot erlassen für Gruppen größer als 15 Leute. Gemeinde dürfen kein großes Gebäude mehr haben, in das mehr als 15, also kein Saal, wo mehr als 15 Leute reinpassen. Und die Ausbildung von Pastoren und Leitern ist verboten worden. Ja, es ist wie immer. Wenn der Teufel sich aufmacht, sagt Gott, du kannst toben, wie ein brüllender Löwe. Der Sieg habe ich schon längst errungen. Und so wächst die Gemeinde in China weiter. Und Hochrechnungen haben ergeben, und diese Hochrechnungen hat der British Telegraph, also eine anerkannte Zeitung, angestellt, die mit Sicherheit nicht besonders christlich orientiert ist. Aber trotzdem haben sie diese Hochrechnungen angestellt und gesagt, im Jahre 2030 wird China das größte christliche Land der Welt sein. Lass ihn toben. Lass ihn Verbote aussprechen. Wir leben unseren Glauben. Du und ich fangen neu an, unseren Glauben zu leben. Fangen neu an, Gott zu vertrauen, dass er dich und mich benutzt. Oh ja, wisst ihr, er wird erst an dir selbst arbeiten. Ich weiß es ja von mir, da sind so viele Kanten und so viele Ecken und die schleift er erst ab. Aber während er schleift, benutzt er mich schon. Du, manchmal benutzt er mich, um für andere ein Schleifstein zu sein, weil ich noch Kanten habe. Das tut den anderen gut. Mir gefällt's vielleicht nicht unbedingt, dass ich die anderen an mir reibe. Aber Gott hat seinen Plan. Und ich sag Gott, du darfst mit mir machen, was du willst. Und wenn ich ein Schleifstein bin für andere, dann gefällt mir das zwar nicht, aber dann darfst du das sein. Und dabei wäre ich selbst geschliffen. Ich möchte euch auffordern, wenn du merkst, dass in deiner Beziehung, egal zu wem, zu Vater, Mutter, Kindern, deinem Ehepartner, deinem Freund, deiner Freundin, deinem Arbeitskollegen, deinem Chef, irgendetwas kaputt gegangen ist, dann werde proaktiv, mach dich auf und vergib. Das ist das, was wir alle können. Uns aufmachen und zu sagen, ich vergib dir. Gott hat bei uns den ersten Schritt gemacht, indem er Jesus Christus gesandt hat. Warum wollen wir nicht auch den ersten Schritt machen? Das ist Gottes Traum von einer lebendigen Gemeinde. Mach dich auf, wenn du keinen Freund hast, den du so gut kennst, dass du ganz ehrlich mit ihm reden kannst und er mit dir, und dann such dir so einen Freund. Ich weiß, Freunde schüttelt man nicht aus dem Handgelenk, aber du kannst Gott beten, dass er dir so einen Freund zur Seite schickt. Und Gott wird dieses Gebet erhören, und dann öffne dich für ehrlichen Austausch und suche diese Freundschaft. Fang an, Gottes Traum zu leben. Wenn jemand hier reinkommt, der fremd ist, akzeptier das nicht so, dass plötzlich ein Neuer da ist. Geh auf ihn zu, heiß ihn herzlich willkommen. Achtet, wie ich schon gesagt habe, auf eure Gespräche. Wie oft sprecht ihr von Jesus Christus und wie oft sprecht ihr von den neuesten Angeboten bei Lidl? Wir wollen Gottes Traum umsetzen in dieser Gemeinde, in unserem Leben. Schaut mal, wir gehen jetzt zum Abendmahl. Und was sagt der Paulus in den Einsetzungsworten zum Abendmahl? Jesus Christus hat gesagt, mich hat herzlich verlangt, mit euch Gemeinschaft zu haben. Und heute Morgen steht er hier, vielleicht an dem Kreuz, und sagt, mich hat herzlich verlangt, mit euch Gemeinschaft zu haben. Ich sehne mich, dich in den Arm zu nehmen. Ich sehne mich, dir zu sagen, dass du ein Segen bist. Ich sehne mich, dir zu sagen, wie sehr ich mich an dir freue. Das ist die Gemeinschaft, die von Gott ausgeht. Gott steht heute hier, und während wir das Abendmahl feiern, sagt Gott zu dir, dass er sich über dich freut. Über jeden Schritt, den du in deinem Leben gemacht hast. Oh, du hast viele Schritte in die falsche Richtung gemacht. Gott sagt sich, er freut sich über dich. Und so dürfen wir nicht nur unser positives Leben heute im Neu hingeben. Wir dürfen all die negativen Schritte, die negativen Gedanken, Gedanken des Hasses, Gedanken der Selbstzerstörung, Gedanken, die nicht gut sind, ihm abgeben und sagen, ich gebe dir all meinen Schrott. Du hast mir heute Morgen gesagt, du liebst mich, und ich will aus dieser Liebe heraus neu anfangen, dein Reich, deine Gemeinde zu bauen. Und dann wird dieses Abendmahl etwas werden, ein großes Kuscheln mit Jesus, und du wirst weggehen und du wirst gestärkt sein und du wirst sagen, wow, ich darf wieder mich neu aufmachen und losgehen mit Jesus. So kommt, so wollen wir das Abendmahl feiern.